seinen eigenen Bedarf an Blattgrün, Kräuter und Gemüse auch im Winter decken. Das ist die Vision des promovierten Meeresbiologen Dr. Jürgen Herler, der sich aktiv für den Umweltschutz einsetzt. In dieser Episode begleiten wir das spannende grüne Startup Herbios auf seiner Reise. Vom ersten Prototypen bis hin zur großflächigen Gebäudebegrünung, die nicht nur alte Gebäude fit für die Klimaziele 2050 macht, sondern durch einen genialen Trick die Betriebskosten der Gebäudebegrünung auf Null senkt. Besonders interessant für findige Architekten, die so nicht nur einen optischen Mehrwert schaffen können. Herbios ist ein echter Vorzeigebetrieb, der seine innovativen Produkte bis nach Schweden exportiert, mit dem Ziel, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Aber hört selbst.
Hafnarbar Wieselburg präsentiert Monday Business Talks mit Markus Bicker.
Danke, dass du da bist. Wie kommt man als Meeresbiologe dazu, dass man begrünte, essbare Gärten entwickelt?
Ja, danke für die Einladung. Schön, hier sprechen zu dürfen. Wieselburg war ich doch mehrmals da, über die Biomesse auch. Ja. Wie kommt man als Meeresbiologe in den Gemüsegarten? Das ist eine gute Frage. Ja. Als österreichischer Meeresbiologe ist es einmal naheliegend. Ja. Also Biolandwirtschaft ist etwas, was bei uns relativ viel passiert. Ich bin auch als Kind in die Biologie gefallen. Meine Mutter hat immer einen Garten betrieben. Und ich bin aber sehr früh eigentlich zur Liebe zum Wasser, zum Meer gekommen. In meiner Kindheit habe das beruflich dann auch ausgeübt. Und habe mir aber, als Meeresbiologe kann man sich nicht nur mit dem Meer beschäftigen. Also man sieht alles, die Zivilisation sieht man eigentlich an den Küsten am besten. Ja. Alles, was wir tun, stromaufwärts, wird stromabwärts irgendwie sichtbar. Und gerade als Meeresbiologe hat man dann schon die Erkenntnis, dass unsere Kreisläufe etwas zu groß gesponnen sind, dass unsere Lebensweisen nicht nachhaltig sind. Und ich habe das 10 Jahre lang in der Korallenriffforschung eben beobachten können, müssen, dürfen. Auch am Mittelmeer viele Jahre gearbeitet und habe dann aber mit meiner Familie in der Niederlassung im Wienerwald eigentlich so ein bisschen ökologisch nachhaltige Lebensweise angefangen, auch für uns selbst umzusetzen. Und dann war irgendwie diese Zeit vorbei in der Meeresforschung für mich. Ich habe gesagt, das war wirklich total schöne Zeit, aber jetzt möchte ich mich irgendwie fokussieren auf nicht nur Papier produzieren, das macht man in der Forschung halt, sondern, und ich habe immer gerne gearbeitet, wir haben unser Haus auch großteils selbst gebaut und haben gedacht, okay, wie kriegen wir diese Umweltprobleme eigentlich in den Gedankenwelt der Bevölkerung hinein? Wie können wir das manifestieren? Und als Meeresbiologe, dann in Österreich übers Meer zu reden, ist ziemlich weit weg in Wirklichkeit. Das kann man dann vor Ort tun, das machen Kollegen auf den Malediven, die können das Meer dann als Umweltthema begreiflich machen. Und die haben gedacht, eigentlich brauche ich so eine Art trojanisches Pferd, mit dem man Ideen eigentlich nach Hause bringen kann. Und haben mir angeschaut, diese Global Boundaries, ich weiß nicht, ob Sie diese Modelle kennt, sozusagen welche Bereiche, welche Parameter ökologischer Natur vom Bogen her ein bisschen überspannt sind bei uns. Da sind ganz viele Dinge dabei, wie Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Landverbrauch, Phosphat, Stickstoffkreislauf. Ich dachte, boah, das ist alles ein Wahnsinn eigentlich, was wir alles gleichzeitig haben. Wie können wir das zusammenkondensieren auf ein Thema, dass es uns wirklich bewusst wird? Und da war irgendwie das biologische Gärtnern war die Antwort. Das hat zusammengepasst mit dem Urban Gardening Trend, wo sich die Leute ein bisschen rückbesinnt haben wieder. Und habe gedacht, eigentlich, das ist super, weil das kann man tun. Ja? Das kann man wirklich selbst machen und man ist mit Natur konfrontiert und man ist mit biologischen Prozessen konfrontiert. Das geht am Meer nicht. Also du kannst nicht alle Leute dorthin bringen und ihnen sagen, okay, schaut, was da für Probleme sind. Sondern das ist, man muss bei sich zu Hause anfangen. Und da kann man ökologisch bauen und man kann ökologisch gärtnern. Und man kann auch beides gemeinsam kombinieren. Und das ist das, was mich eigentlich dorthin gebracht hat. Und dann habe ich gesagt, okay, biologische Prozesse in die Stadt hineinbringen, wie geht das am besten mit essbaren Gärten?
Okay, und so hast du dann 2015 dein Unternehmen gegründet, wo ihr diese Vertikalgärten konzeptioniert, baut, plant, genau, und auch ausführt. Genau. Verstehe ich das so richtig?
Ja. Es war natürlich so, der Start war ein bisschen früher, weil es kommt immer mit einem persönlichen Problem noch oder Lösung, die man sucht. Das war, wir haben ein kleines Haus damals gemietet gehabt im 14. Bezirk in Wien und da war ein kleiner Garten. Und den wollte ich auch schon essbar bewirtschaften. Und ich dachte, okay, das ist ein kleiner Garten, Standard ist nicht optimal. Wie kann man das machen? Ich mag diese Topferl nicht. Ja, ich habe das nie gemacht, diese 100.000 Plastiktöpfchen, die herumstehen und die man dann alle irgendwie bewässern muss. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte einen Topf von 100 Pflanzen reinpassen. Und dann habe ich angefangen, sowas zu designen und entwickeln. Habe meinen ersten Prototyp mit Bauhausbretteln zusammengeschustert und der ist dann jahrelang dort gestanden. Das hat relativ gut funktioniert. Und dann war eben das Ende der Meeresbiologie-Welle in mir und die Urban Gardening-Welle, die aufgekommen ist. Okay, wenn es für mich funktioniert, soll es ja auch für andere Menschen funktionieren. Ne? Und das war irgendwie der Weg, dann sozusagen den Anbau in die Stadt hineinzukriegen. Das waren zuerst Modelle für Gartenbesitzer, und ich gedacht habe, ja, ich bin Gartenbesitzer und das eigene Problem ist immer das, was man glaubt, dass die anderen dann auch haben. Und dann wurde es eigentlich schon von den Leuten weiterentwickelt, hinein ins Urbane. Kann man das als Sichtschutz verwenden? Kann man das an die Wand stellen? Die ersten Dinge waren viel zu klobig, die haben 400 Kilo gehabt, da wären die Balkone runtergefallen, wenn man das raufgestellt hätte. Ne? Und dann ist das immer filigraner geworden. Und lustigerweise, einer der ersten Produktionspartner war eh da, die Firma Forster, Weidhofen an der Yps.
Okay.
Die habe ich beim Mostviertler Innovationssymposium kennengelernt und dort der damalige Geschäftsführer, cooler Typ, hat gesagt, ich würde gerne Metall bauen. Und das war für mich so Metall, wir waren gerade auf Holz unterwegs. Und dann habe ich gemerkt, wir können das sehr verschlanken. Wir können eigentlich wirklich dorthin, wo die Menschen wohnen, im 11. Stock in der Stadt, in einem winzigen Balkon. Und dann hat sich das eigentlich immer wieder entwickelt auf die Bedürfnisse der Leute selbst.
Und mittlerweile hast du schon 6 Mitarbeiter?
Ja, so, es pendelt ein bisschen, 4 bis 6 Teilzeitbeschäftigte. Ja, das ist saisonal auch und wir haben relativ junge Leute auch. Ja, jetzt haben wir 2, 3 fix, die mitarbeiten und jeder hilft mit. Der Bruder hat Architektur, die Frau macht Social Media und so. Es ist ein Familienbetrieb auch ein bisschen und wir haben 2, 3 Mitarbeiter.
Und das ist quasi Direct to Consumer, also ihr produziert es und vertreibt es an Endkunden genauso wie an Gewerbebetriebe oder an den großvolumigen Wohnbau, oder?
Ja, genau. Es ist eigentlich so für die Wuzi-Firma, die wir eigentlich sind, machen wir relativ viel. Ja. Also das Feld ist immer relativ breit und in erster Linie haben wir einen Webshop, wo man die Dinge bestellt. Also man kriegt die wirklich fertig palettiert. Wir nennen es jetzt Instant Gardening. Da ist alles dabei, was ein Mensch braucht. Kommt auf die Palette drauf, bis zu 2 Beete, also so ein 3 Quadratmeter Garten kann man dann in 2 Stunden aufbauen. Die Palette wird ausgepackt, dann kann man sich das hinstellen. Es sind jetzt auch einige Hotels und Gastrobetriebe, die wir beliefert haben. Also da haben wir größere Sitzgärten gemacht. Man kann ja mit diesen Beeten auch wunderbar so eine Möbelintegration betreiben. Also da gibt es dann Beete, die zum Beispiel nach außen gerichtet sind, nach innen sind Sitzbänke. Da haben wir im Novotel am Hauptbahnhof in Wien zum Beispiel so große Areale umbaut, wo tausende Pflanzen in Wirklichkeit drinnen wachsen und das begleiten wir auch ein bisschen so mit einem extensiven Servicepaket. Normalerweise schaffen wir essbare, lebende Oberflächen und die Menschen selbst sollen die benutzen. Im Gastro-Restaurant-Betrieb ist das natürlich ein bisschen anders, da braucht man ein bisschen Hilfe von außen. Mhm. Und jetzt haben wir das erste große Projekt, das seit 2 Jahren läuft und jetzt im Oktober endlich in die Umsetzung kommt. Da geht es um Nachrüstung von Balkonen bei alten sanierungsbedürftigen Stadtgebäuden, also wo im Rahmen der thermischen Fassadensanierung Balkone angehängt werden. Und das hat mit Corona einen riesen Boom gegeben. Einerseits in Garten zu Hause, in dieses Geschäft hinein und auch Außenräume sind wieder gefragt gewesen. Also der Wohnungsmarkt ohne Balkonterrasse ist ja mehr oder weniger verfallen und die Nachfrage nach Balkonen und Terrassen ist extrem gestiegen. Und da haben jetzt zum Beispiel auch die Sozialbauer, also die haben jetzt an die 6.000 Balkone geplant, an ihren 60.000 Wohnungen. Das heißt, immer wenn thermische Sanierungen gemacht werden, wollen die jetzt auch Balkone anbauen. Und wir begrünen die. Und an diesem Gebäude wird jetzt auch Regenwasser gesammelt. Mitten in der Stadt graben die 14.000 Liter Regenwassercontainer ein auf dem Parkplatz. Und mit diesem Regenwasser, das führen wir nicht in den Kanal ab, sondern wir sammeln es und führen es zurück auf die Gebäudebegrünung. Das heißt, das Gebäude wird angepasst eigentlich an 2050, kann man sagen. Das wird Starkregen fit gemacht eigentlich.
Und nur den Gap, den das Regenwasser nicht abdecken kann, von ein paar Tagen oder
genau,
so,
genau. Das glaube ich kalkuliert. Ja, wir haben es jetzt dimensioniert auf 4 bis 6 Wochen Dürre. Wahrscheinlich in Wirklichkeit, ich habe das ein bisschen reinreklamiert, dass wir ein bisschen mehr Volumen kriegen, um auch wirklich so lange Sommer wie heuer hätten wir wahrscheinlich nicht mit Trinkwasser bewässern müssen. Also den heurigen Sommer hätten wir wahrscheinlich mit Regenwasser geschafft.
Und das wird aber auch automatisch dann passieren?
Genau.
Oder müssen das dann die Bewohner selbst machen?
Das ist ziemlich hoch automatisiert. Ja. Das war lange die Überlegung, ob man das zentral steuern sollte, wie man es bei Fassadenbegrünungen macht oder nicht. Ich bin da immer sehr, sehr stark dagegen, weil wenn das nicht funktioniert, kann man dann auch nicht als Betroffene eingreifen. Und am Schluss ist immer so, der Nutzer ist dann schon der grüne Daumen, über den wir mal schon geredet haben. Ja. ist schon so, dass man sich um seinen Garten kümmern muss. Das heißt, ich muss auch Einfluss darauf nehmen können. Ja. Was automatisiert wird, dass das eigentlich eine Steigleitung ist. Das ist halt wie eine Trinkwasserleitung, die aber Regenwasser beinhaltet. Im Außenbereich wird auch quasi Fassaden integriert und beheizt, sodass es ganzjährig benutzt werden kann. Ist halt dann ein Regenwasseranschluss, auf dem ein Computer sitzt, den der Benutzer aber selbst bedienen kann und muss. Das heißt, es kann diese Fail-Safe-Heit nicht geben, weil dort haben wir wahnsinnig viele Mikroklimate, das sind 32 Balkone, die nach alle Richtungen ausgerichtet sind. Das kann man nicht wirklich zentral steuern.
Aber kann sich dann jeder Bewohner von seiner eigenen Wohnung selbst seine essbaren Pflanzen aussuchen?
Genau, ja. Ein großes Hindernis immer in der Gebäudebegrünung war eigentlich die Installations- und die Betriebskosten. Weil eine normale Gebäudebegrünung ist immer Ausgabe. Man muss sie kaufen. Und dann muss man sie betreiben lassen. Das ist eine doppelte Budgetbelastung eigentlich. Ne? Und der Vorteil des essbaren Grüns ist eigentlich, dass der Betrieb dann übernommen wird vom Nutzer. Der hat was vom Garten und im Gegenzug muss er dafür sorgen, dass das auch wirklich dann begrünt ist. Und der Vorteil dieser Systeme ist, wenn es nicht begrünt sind, sind schier. Das heißt, es ist dann einfach hässlich zu Hause, wenn man nicht intensiv begrünt. Ja.
Man wird ein bisschen genötigt sozusagen.
Dass man ja, man kann es natürlich abdecken mit schwarzer Folie. Die Leute sind erfinderisch und vertrocknen lassen. Es geht alles. Aber am schönsten ist üppiges Grün. Ja? Also am schönsten sind es natürlich so. Ja? Und auch als Entwickler finde ich es immer am schönsten, wenn man unsere Beete nicht sieht. Nicht, weil sie nicht dort sind, sondern weil sie zugewachsen sind.
Die sind jetzt aber wieder aus Holz und nicht aus Metall, oder?
Ist das ist ja, also wir haben fast immer eine Kombination, die reinen Holzmodelle haben wir jetzt eigentlich mehr oder weniger ausgelistet, aber das waren halt diese klobigen vom Design her. Das sind jetzt auch bei den Kunden die beliebtesten, das ist nur die Verbindungselemente, sind aus Metall. Die Rahmen hinten haben eine Dachbegrünungsfolie drinnen, sind also sehr gut gegen quasi den feuchten Erdkörper geschützt. Und die vorderen Pflanztassen sind gar nicht imprägniert, also das ist rohes Lärchenholz.
Okay. Und wo startet das? Also was ist so das kleinste Paket, das man bei euch kaufen
das
kann?
Das ist, also wie gesagt, die beliebtesten Modelle in der Höhe, das ist so ein Tausender geradeaus, kann man sagen. Das ist das System mit 8 Tassen, 240 Liter Erde, Tropfleitungssystem dabei und saisonal gibt es dann auch die Pflanzen. Das ist sozusagen das Starterpaket.
Also wird mit Pflanzen ausgeliefert?
Üblicherweise über einen langen Zeitraum hinweg, weil wir auch im Winter gärtnern. Das ist etwas, also erstens einmal den Boden aufstellen, das muss man in die Köpfe der Leute reinkriegen. Das seit 10 Jahren rede ich mal im Mottfusel. Das geht, ja. Biologisch dürfen wir immer noch nicht sein, obwohl bei uns alles biozertifiziert ist an den Komponenten. Und dann im Winter auch noch gärtnern, das ist so die zweite Botschaft, die die Leute dann total verwirrt. Ja. Aber wir werden sehen heuer, wie der Winter wieder wird. Also der Winter ist für uns schon eine normale Jahreszeit, inzwischen auch die leichtere. Wir sehen im Hochsommer eigentlich inzwischen die Probleme im urbanen Gärtnern mit Hitzewellen. Und dadurch, dass wir den Winter mit dabei haben, müssen wir die Pflanzen fast liefern, weil die Pflanzenhändler, die Hersteller diese Winterbepflanzungen meistens noch nicht anbieten. Und im Winter gehen aber 60, 70 verschiedene Gemüsesorten sehr gut. Und das am besten, wenn man es mitliefert. Ja, diese ganzen Asiasalate, Asiakohle, bei gesundheitsbewussten, längst bewusster Rucola, also Wintergemüse zum Beispiel. Ja. Und da gibt es eine riesenbreite Palette von diesen Gemüsesorten. Und sie sind auch im Winter schier, wenn sie nicht begrünt sind. Ja. Also das muss man den Leuten auch immer wieder erklären. Und komischerweise, was auch so eine Botschaft ist in dem trojanischen Pferd, auch der Boden hat ein Mikrobiom. Ja. Der Boden ist ein Ökosystem. Und die Leute verstehen immer noch, wenn keine Pflanzen drauf sind, hat er keinen Wert. Das heißt, ich gehe zum Beispiel ein leeres Beet nicht gießen. Das ist nicht intuitiv, dass man jetzt Erden einfach gießt. Tatsächlich muss das aber passieren. Ja. Das Bodenmikrobiom muss feucht gehalten werden. Wenn das nicht passiert, wird die Erde biologisch kaputt und im Frühjahr ist der Start schwierig bis unmöglich. Und das tut man am ehesten, wenn Pflanzen drin sind. Pflanzen gießt man den Boden eben nicht. Deswegen ist die Botschaft ganz wichtig, dass man wirklich das ganze Jahr gärtnert. Und wir helfen den Leuten, indem sie eben diese Pakete von uns bekommen in den Saisonen, wo die normalen Supermärkte, Baumärkte noch nichts haben. Das heißt, ab Ende Februar gibt es nochmal Pflanzen, dann ist ein Sommerloch und dann gibt es wieder von Mitte August bis Mitte November Pflanzen bei uns.
Und bis wie viel Grad minus geht das?
Das sind also teilweise Totalfrostharte. Die Klassiker, die man noch kennt, Spinat, Vogelsalat, die können quasi nicht erfrieren, minus 20 Grad. Das sind Temperaturen, die wir im Wienerwald gar nicht mehr kennen in Wirklichkeit. Es gibt so kurze Frostphasen, waren auch heuer wieder. Ja, für Steinobst zum Beispiel sehr gut gewesen. Aber die klassischen haben mit minus 5, minus 10 Grad kein Problem. Und das Stadtklima ist auch ein anderes. Ja. Also wir merken es gerade in den Städten, ist das Gärtnern im Winter eigentlich super. Also wenn man helle Sonnenseiten hat, Südbalkone, wo zum Beispiel ein Balkon drüber ist, was im Sommer dann oft dazu führt, dass er beschattet ist, was ja gut ist. Aber man hat es dann heiß und schattig. Das ist für ganz viele Gemüse keine optimale Situation. Wenn die Wintersonne dann hinkommt und es ist kühl und hell, dann ist es traumhaft für diese Pflanzen. Das ist zum Beispiel ein Standort im südlichen Waldviertel und der profitiert davon, dass dort ein bisschen kühler ist, aber sehr hell. Also dasselbe Standort in Wien mit 5 bis 7 Grad mehr Sommertemperatur hätten die Pflanzen dort Probleme auf jeden Fall. Ja. Also das sind unsere besten Biomasse-Wachstumsstandorte. Da wächst seit 1,5 Jahren die Kräuter. Wir ernten dort eigentlich fast nur mehr. Das ist, glaube ich, bis jetzt auch ungedüngt. Also 1,5 Jahre lang nur gefüllt, bepflanzt und seitdem ernten eigentlich.
Wahnsinn. Und generell seid ihr aber vom Geschäftsmodell eher auf Großstädte dann ausgerichtet, auf Terrassen?
Und wir versuchen immer heraus, also zu evaluieren, wo unsere Kunden sind. Und die sind meistens so Großstädte, Speckgürtel-Großstädte, aber auch diffus verteilt teilweise. Ja? Also ganz viel zu tun mit den Zielgruppen und wie man sie erreicht eigentlich. Ja.
Und ganze Dachregion oder wo ist euer Lieferant?
Hauptsächlich Deutschland, Österreich. Ja? Deutschland, also das hat die letzten 2 Jahre haben wir einen Wien-Schwerpunkt mit den Klimaterrassen. Mhm. Am Anfang haben wir eigentlich angefangen, 2 Drittel Deutschland, 1 Drittel Österreich und ein bisschen in die Schweiz. Südschweden haben wir Kundinnen. Also ist auch schön. Ja, das ist toll, wenn die Klimazonen, ne? Also wenn man von Südtirol bis Südschweden, also was man sieht, was die Leute dann berichten. Ne? Dass dort halt im Juni Dinge wachsen, was bei uns für März typisch ist zum Beispiel. Und auch spannend Wintergemüse, ja, Südschweden, die haben nichts da oben. Die Skandinavier bauen fast kein Gemüse an. Die haben keine Ahnung, was dort wachsen würde. Also dort wächst ja das Wintergemüse dann im Sommer eigentlich oder im Frühling. Die könnten Blattgemüse haben, das ist unglaublich. Ja? Also ich habe im Buch auch einen Schweden interviewt, der am 60. nördlichen Breitengrad 2000 Gemüsesorten kultiviert. Und die Supermärkte handeln dort im Schnitt 5. Ja. Und der hat gesagt, als Veganer wird er dort verhungern. Der vom Herr Engländer dann nach Norwegen gezogen ist, Entschuldigung. Und er hat gesagt, das geht nicht. Und jetzt hat er angefangen, das selbst zu machen. Ja. Also da ist noch ganz viel Potenzial möglich. Das würde man da oben wahrscheinlich nicht glauben, dass man gerade in den Städten, wo es ein bisschen wärmer sein sollte, dort im Winter auch, also Frühjahrssonne zum Beispiel, tiefstehender Sonne, kühler, aber hellen Standorten, das ist eigentlich für diese Gemüse super.
Okay. Und das Buch, was du angesprochen hast, Hände in die Erde, worum geht es da und was hast du da thematisiert?
Ja, das ist quasi die Beschreibung vom trojanischen Pferd. Ne? es schaut jetzt ein bisschen aus wie ein Gartenratgeber, von denen gibt es Hunderttausende und das wollte ich auch nicht schreiben, weil ich kein gelernter Gemüsegärtner bin, ja? Wie die meisten wissen. Aber es war eher sozusagen die Vision niederschreiben. Auch erstens einmal die Frage beantworten, was tut der Meeresbiologe im Gemüsegarten oder im Gartengeschäft? Und natürlich die Vision, wie kriegen wir Städte Klimawandel angepasst und wie kriegen wir sie grün? Und unsere Auffassung ist, dass durchs essbare Grün die Akzeptanz des Grüns in der Stadt erhöht wird. Und deswegen habe ich den Bogen gespannt, halt wirklich von quasi, was hat der Garten und das Grün generell für uns für eine mentale und körperliche Bedeutung, Darmmikrobiom, also was ist die Ernährung, Biolandwirtschaft, gerade aus Österreich sind wir da wirklich ein Vorzeigeland, da können wir echt was nachweisen. Wir haben die besten Bioproduzenten in allen Sektoren, glaube ich, weltweit, das gibt. Und dann den Bogen hinspannen, halt, wie kriegen wir die Häuser grün, indem wir die Bewohner grün machen in Wirklichkeit, ja, wir begrünen Bewohner. Die Häuser werden dann durch die Bewohner grün und die Städte werden durch die Häuser grün. Also es ist für uns eine klassische Bottom-up-Strategie. Und dann erst am Ende habe ich eigentlich so spezifisch, was macht Vertical Gardening aus, was sind die Pros und Kontras, wo muss man aufpassen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn.
Und der Klimawandel ist ja, glaube ich, in aller Munde. Und bei den heißen Temperaturen, wie man es jetzt vielfach sieht, würde man ja meinen, dass diese begrünten Wände ja per se auch sehr viel zur Kühlung beitragen und dadurch alleine schon mehr nachgefragt werden, oder? Mhm. Ist das nicht?
Wir merken schon, dass die Nachfrage Richtung Klimaterrassen geht. Also die Leute, das ist so, wir haben angefangen, den Google Ads Bots zu bespielen mit Markise. Die Leute suchen Markise und finden dann Herbie aus. Ja. Das ist nämlich im Endeffekt, weil es ist eine Problemlösung, die Leute so noch nicht kennen. Ja. Wer im Mittelmeerraum geurlaubt hat oder gereist bin, und ich mache das seit meinem 3. Lebensjahr, der kennt die Weinlaube. Die Weinlaube ist die natürliche Antwort aufs Mittelmeerklima, das wir im Wienerwald heuer das erste Mal erlebt haben. Also wir haben Mittelmeerklima. Ich habe noch nie so viel Wein geerntet, wir haben noch nie so lange Trockenphasen gehabt. Jetzt kommt der Winterregen, das ist typisches Mittelmeerklima, was wir haben. Und die Weinlaube ist eigentlich immer die Antwort gewesen, dass man im Mittelmeerraum auch tagsüber oder zumindest abends in einer kühlen Umgebung draußen sitzen kann. Also kroatische Zuhause wird immer eine Weinlaube im Hintergarten sein. Ja. Und die Beschattung dieses Raums, das kennt man aus dem Mittelmeerraum eigentlich, da ist immer der Feigenbaum, diese Canopy eigentlich und drunter ist der Gemüsegarten. Und da hat man schon mal gesehen, aha, dort ist so heiß im Sommer, dass eigentlich ein Baumschatten gut ist für einen Gemüsegarten. Und das merken wir jetzt auf den Stadtbalkonen, dass die Leute eigentlich versuchen, Pflanzen in einer Umgebung zu ziehen, die zu heiß ist. Also das gießt man dann zwar, aber die Pflanzen sterben trotzdem an Hitzetod. Da hilft das Wasser nicht wirklich. Das heißt, wir müssen diese Außenräume nicht nur für die Menschen, sondern eigentlich für die Pflanzen schon beschatten. Wir brauchen diese Mikroklimabedingungen im Außenraum. Es hilft nichts, drei Töpferl hinstellen und sagen, das Begrünung wird dann das Haus kühlen, sondern wir müssen eigentlich eine intensive Begrünung schaffen. Und das versuchen wir mit diesen Klimaterrassen. Und das merkt man halt, dass wirklich ein Vertikalbeet, zwei Vertikalbeete und ein paar Töpfe ist zu wenig. Also wir müssen eigentlich die Seiten beschatten, wir müssen das Dach beschatten. Und bei Dachgeschosswohnungen hat das den Riesenvorteil, dass man in die Weite noch sehen kann und trotzdem dieses Blätterdach zusammenbringt. Also diese Pergolen, diese Laubensysteme.
Aber das ist jetzt richtig verstanden, dass wenn die Pflanzen auf dem Balkon nicht beschattet werden, nicht überleben?
Das ist, wir haben Südterrassen, wo es 40, 45 Grad warm wird. Das schaffen manche Paradeiser vielleicht noch und manche mediterranen Kräuter, die lieben das zum Teil auch. Aber mit Blattsalaten sehen wir zum Beispiel, geht das gar nicht mehr. Also Südbalkone kann, im Sommer kann man keine Blattsalate mehr machen zum Beispiel.
Und wie macht ihr das dann bei so einem Bestandsgebäude? Da stelle ich mir ja vor, man macht ein Metallkonstrukt davor und lässt die Pflanzen dann hochwachsen. Die sind ja dann in der prallen Sonne, oder?
Ja, es ist üblicherweise so, ein Balkon ist schon da. Also es gibt jetzt Häuser, wo Balkone extra gebaut werden und dann ist der Balkon da. Aber wir stellen auf die Balkone eigentlich eine Pergola, die mit dem Gebäude auch gar nicht verbunden wird. Und innerhalb dieser Pergola werden dann Vertikalbeete und Tröge eingesetzt, so wie es für einen Standort optimal ist. Und die Pergola selbst ist dann eigentlich als Ranggerüst. Das wird frei aufgestellt.
Aus Holz, oder?
Genau. Wir machen das aus Holz üblicherweise, also wir sind keine Metallbauer, unsere Partner sind auch Zimmerer in erster Linie und unsere Kunden mögen Holz auch, das ist unser großer Vorteil. Ja. Wir bringen auch die Zimmerer wieder in die Stadt hinein, also das merkt man jetzt auch, dass auch Zimmerer immer wieder anfragen, ob sie was machen können mit uns, auch aus Deutschland, weil die eigentlich den klassischen Stadtkunden eher verloren haben oder nie gehabt haben mit dem Holz als Baustoff. Und diese Pergolen sind nämlich insofern aus Holz auch praktisch, weil die Kunden da gerne weiter basteln. Also wir konstruieren quasi immer die grünen Begrünungssysteme dazu. Das hat auch den Vorteil, wir können sie eigentlich exportieren, weil wenn der Kunde einen Zimmerer hat, kriegt er von uns die Baupläne und sagt, okay, der Kunde kriegt von uns die zwei und drei Betel, die baust so und so ein und dann machst du eine Pergola drumherum. Ne? Und die müssen das mit dem Gebäude gar nicht befestigen. Also solange kein Dach drauf kommt für Wind- und Schneestatiken, sondern nur belaubt wird, müssen wir das mit dem Gebäude nicht verbinden. Das geht bei einer Markise nicht zum Beispiel, das geht auch mit den Sonnenschirmen nicht, weil die alle nicht windstabil sind. Die können oft gar keine Lösung, weil ihnen das Haus die Lösung nicht erlaubt. Die bräuchten eine Markise, aber man darf nichts an der Fassade anschrauben zum Beispiel. Die können mit diesen Klimaterrassen können sie eine Beschattung schaffen, die sie auch essen können.
Okay, und das ist auch so stabil, dass das der Wind nicht holen kann?
Genau, oder? Ja. Wenn es kein fixes Dach hat. Also wir kriegen die Abhebelast nicht zustande, sobald da ein fixes Dach drauf ist. Das heißt, die gerne ein PV-Dach auch noch drauf hätten, die müssen es vorne auf die Geländer vom Balkon machen. Als Dach geht es leider nicht statisch, also nicht ohne Befestigung. Und meistens hat man unten schwimmende Platten und hinten einen Vollwärmeschutz. Also das ist dübel No-Go eigentlich. Ne?
Und kommt es ja auch in die Räume rein mit den Gärten und mit den Gartensystemen oder ist es wirklich, seid ihr auf außen fokussiert?
Sage ich in der Öffentlichkeit nicht. Nein, wir haben ein, zwei Indoor-Gärten gemacht, das ist ein anderes Geschäft. Das machen wir auch mit essbaren Pflanzen nicht. Man kann mit Erde indoor nicht gärtnern, also zum Beispiel bei Arztpraxen oder so. Ja. Da haben wir große Grünwände gemacht, das war eher so Versuchsgeschichten. Zu Hause habe ich es immer wieder probiert, aber man kriegt mit der Erde im essbaren Bereich, vor allem mit Bioerden und dann mit essbaren Pflanzen im Innenraum immer Schwierigkeiten. Wir haben das im Sommer, wie ich vorher gesagt habe, auch wenn es dunkel ist und hinter modernen Fenstern ist für die Pflanzen fast schwarz, also wo man heute Dreifachverglasung hat, das war so jeder, der Pflanzen gezogen hat, früher hinter den alten Fenstern, dann ging das. Und mit den modernen Fenstern, mit den UV- und Infrarotfilter, ist für unser Auge okay, für die Pflanze ist dort Nacht. Das heißt, die Tomatenpflanzen vergeilen jetzt auch alle hinter dieser Dreifachverglasung, die kann man dort nicht ziehen eigentlich. Und so geht es den erwachsenen Pflanzen eigentlich auch. Und man ist dann ganz schnell im Trauermücken- und Blattlausparadies. Und die schmecken nicht so besonders. Also die mögen unsere Pflanzen und meistens vergammelt es dann und fängt zum Stinken an und es eskaliert dann. Und dann ist man ganz schnell, okay, dann nehmen wir Erde raus, arbeiten wir mit künstlichen Substraten, dann nehmen wir Licht dazu, dann nehmen wir Nährstofflösung dazu und dann sind wir beim Vertical Farming. Und das wollen wir nicht machen. Also das ist ja wirklich technisches Gärtnern, ist ganz etwas, wo wir immer wieder eingeladen werden, wo jetzt dann nicht, ist für uns komplett anderer Zugang.
Okay. Und wenn jetzt, wenn ihr im Neubau dabei seid, also jetzt auch im Wohnbau, kommen dann auch die mobilen Lösungen zum Einsatz mit den Bergola-Systemen oder gibt es da noch was anderes?
Das kommt immer darauf an. Also jetzt haben wir den Vorteil mit den Neubau-Balkonen, dass wir ein Geländermodul, das wir eigentlich schon länger entwickelt haben, jetzt ausentwickelt haben, dass man das gleich integrieren kann. Das kriegst du sonst nicht unter. Also wenn die Geländer schon gebaut sind, musst du für die Geländer irgendwelche anderen Lösungen. Jetzt haben wir wirklich halt Module, die ins Geländer integriert werden. Das ist übrigens da. Das ist nämlich das Testobjekt für dieses große Projekt. Das ist rechts, ist es noch improvisiert. Das Gebäude ist auch schon weiterentwickelt inzwischen. Das ist der Außenraum von einem, weiß nicht, wer den Stefan Schrenk kennt, ZIG 2.0 Haus. Das ist ein Holzbauer. Ja. Das ist sein Musterhaus dort eben. Ja. Jetzt hat er auch die Terrasse weiterentwickelt. Ja. Der freut sich wahnsinnig mit den Gärten dort, weil er verkauft jetzt doch einige von diesen Häusern. Und wir hoffen auch einmal die Gärten dazu. Jetzt wird das auch teilüberdacht dort. Und das sind die Geländermodule, die sind jetzt wirklich mal integriert, dass man sagt, okay, wir wollen eine Bauteilfunktion. Wir wollen eigentlich die Beete als Fassadenelemente und wir wollen die Geländer als Bauteile.
Also auch als statische Verantwortung, Absturzsicherung
genau,
und dergleichen.
Genau, ja, Absturzsicherung erfüllen wir mit diesen Hochklettersicherung da bis 16 Meter. Deswegen ist das nicht voll bis unten bestückt. Also da sind zwei, drei Normen, die wir berücksichtigen müssen, sonst Statik übernimmt hauptsächlich noch Handlauf und Steher vom Geländer. Wir bauen die Ausfachung jetzt dafür und sind sozusagen ein Bauteil, der einen anderen verdrängt, was halt wieder eine gewisse Kostenersparnis ist. Und für uns auch Platzersparnis, weil wir halt rausrücken aus dem Raum jetzt wirklich in die Achse vom Geländer, bringt dem Kunden halt wieder 10, 15 Zentimeter. Und beim 4-Quadratmeter-Balkon zählt halt wirklich jeder Quadratdezimeter. Also da musst du halt Sessel noch hinbringen und eine Liege vielleicht und die Kinder und die Katzen und was weiß ich alles. Und da ist schon gut, wenn man sehr an den Rändern ist. Ne?
Wo produziert ihr eigentlich?
Alles in Wien, mehr oder weniger. Also wir haben Produktionspartner, die Teilfertigungen für uns machen. Es sind mehrere Werkstätten auch. Sondermodelle bauen wir selbst in einem kleines, mini-kleine Lager und Produktionshalle in Wien-Simmering. Mhm. Und unsere Zulieferer sind eigentlich alles Niederösterreicher, Wiener, ein bisschen Deutschland, aber die Erde kriegen wir aus der Nähe von Tulln und das Holz kommt aus dem südlichen Waldviertel.
Und wenn es weiter weg ist, dann schickt es die Pläne und dann macht es der Zimmerer vor Ort,
oder? Ja, üblicherweise machen wir die Planungen. Das heißt, wir planen das System für den Kunden und sagen dem Zimmerer, was er dann bauen soll. Und unsere Systeme werden dann integriert. Wir haben da unsere 4-5 Lego-Steine für die Klimaterrasse und das ist eigentlich das Coole. Da gibt es ein Achsmaß und in diesen Achsabständen muss man machen. Und bei der Planung muss man schon immer schauen, wie ist die Ausrichtung, wie ist die Himmelsrichtung, was will der Kunde von der Bepflanzung her. Das kann man und die Zimmerer sind dann immer froh, wenn sie mit dem Begrünen nichts zu tun haben. Ja, also da sind wir auch relativ gefeit vor Kopierern. Ein paar haben uns kopiert, auch große Firmen jetzt, aber die bieten das Full-Service nicht. Ja. Und das leere Beet ist für die Leute wertlos. Ja. Die Leute kaufen ein begrüntes Wandmodul. Das ist das Ziel, das der Kunde hat. Und mit einem leeren Beet, das kein Bewässerungssystem, kein Substrat hat, das ist, wir haben Convenience-Kunden, die wollen es wirklich auf Palette fertig kriegen, rauftragen, aufstellen und eineinhalb Stunden später ein Foto schicken. Das ist eigentlich das Ziel.
Für Instagram.
Ja, anders funktioniert es nicht. Ne? Nein, wenn da zum Obi gefahren wird und dann schickst du eine Bauanleitung, ja, bauen sie das Bewässerungssystem selber oder so, dann lassen sie die Finger davon. Ne? Also man muss das fix fertig liefern, weil die Schwelle, das ist immer was Neues. Für die Leute ist immer was Neues und wir haben immer wieder Kunden, die dann sagen, ja, ich brauche keine Bewässerung, da musst du nachrüsten. Ja. Dann nächstes Jahr musst du dann wieder, ja, sie müssen das Beet ausleeren, das Bewässerungssystem einbauen, dann wieder füllen. Und jetzt haben wir aufgehört, das überhaupt so zu verkaufen. Also bei uns kriegt man nur mit Erde und mit Tropfleitung, sonst verkaufen wir es gar nicht mehr. Ja.
Und muss man das dann an eine Wasserleitung, muss die in der Nähe einer sein, dass man das anschließt?
Es gibt so drei Ausführungen. Also die Neubauten haben meistens schon Wasseranschluss. Das ist halt Trinkwasser mit all seinen Vor- und Nachteilen. Vorteil ist eigentlich nur, dass du den Computer anhängst und die Sache ist gegessen. Der Nachteil ist meistens, ist es relativ kalkreich, nicht das Optimale für die Pflanzen, auch nicht das Optimale für die Tropfleitungen, die dann sehr gerne schnell verkalken und öfter getauscht werden müssen. Und dann haben wir meistens Bestandsbalkone, die üblicherweise zum Glück Steckdosen haben. Dann haben wir meistens so Tanksysteme, kombiniert mit einem Sitzbank, weil auch dort ist jeder Körper muss eine Multifunktion haben, wo man zwei Sesseln wegräumen kann und dafür einen 60-Liter-Tank mit Sitzbank hinstellen kann, hat man eigentlich keinen Platz verloren und hat aber diese Zusatzfunktion der Bewässerung. Und dann wird es mit einer Pumpe, die gesteuert wird, bewässert. Und seit dem Vorjahr haben wir in Deutschland einen recht guten Hersteller von einem Solarbewässerungsmodul, das wir umkonfektionieren auf unsere Beete und den Leuten verkaufen, die weder Strom noch Wasser am Balkon haben. Die haben dann halt einen kleinen Behälter, den sie in der Woche anfüllen und dann läuft es über ein Solarmodul.
Oder wenn es regnet, dann wird es mit Regenwasser gefüllt, oder?
Ja, das ist immer so, Regenwasser, wenn es 6 Wochen, 8 Wochen nicht regnet, füllt man sowieso immer mit Leitungswasser. Ich sage, Regenwasser ab 200 Liter Tank macht Sinn, einmal was abzuzweigen, weil dann einmal ein Puffer da ist, der zumindest für 3-4 Wochen reicht. Aber so kleine Behälter mit Regenwasser füllen, da ist man sowieso immer am Laufen im Schlauch. Also wir haben so größere Terrassenanlagen gemacht, da ist schnell einmal, in der Woche gehen da schnell einmal 200 Liter Wasser raus. Ne?
Okay.
Da braucht man schon größere Speichersysteme dann, ja.
Aber diese Wohnbauanlage, da auch in Wien, das ist dieser 14.000 Liter Tank, der ist dann schon zentral
genau.
Positioniert.
Ja, der ist mit einem Hauswasserwerk, die fahren mit 3 Bar hoch, haben dann Druckminder auf der Ebene, aber im Grunde kriegen die alle 1 Bar Regenwasser aus ihren Leitungen, die direkt an jedem Balkon dann einen Anschluss haben. Das ist meine Favoritisierung. Und ich habe jetzt in Linz haben wir Kunden, die haben gesagt, ja, wir haben eine Regenwasserleitung im Haus. Und ich habe gesagt, boah, was habt ihr für einen Architekten? Gebt mir die Adresse, weil das denkt keiner mit normalerweise, dass man Regenwasser halt wieder zurückführt. Und natürlich Grün braucht, um es loszuwerden, weil einfach nur aufs Haus zurückpumpen macht relativ wenig Sinn.
Ne? Ja, es ist ja am Anfang einmal wichtig, glaube ich, bei diesen Flachdächern, dass dieses Wasser gestaut oder gebuffert wird, weil wenn das ungefiltert mit diesen Starkregenereignissen, die wir jetzt haben, einen kleinen Kanal geht, ist es eher Belastung.
Ja,
also
absolut.
Grundsätzlich ist es ja gut, wenn das noch gebuffert wird und verwendet wird oder nicht.
Mhm. Ja, also wir rechnen jetzt mit Starkregen von 200 bis 300 Liter in 24 Stunden. Das sind Regen, mit denen wir uns konfrontieren müssen. Und das optimale Gebäude ist, dass ein Starkregen von 200 Litern in 24 Stunden nicht an den Kanal abgibt. Das ist das Ziel, was wir eigentlich haben sollten. Und wie man sieht jetzt weltweit, das 200 Liter Regen ist so. Ja. China 800 Liter, Griechenland 600 Liter innerhalb von 24 Stunden. Also das ist Wasser, das bringst du nirgends mehr hin im Endeffekt. Und ja, also Dachanstausysteme sind zum Beispiel, wir haben da eine interessante Firma in der Steiermark, mit der wir jetzt kooperieren, die sammeln das Wasser gleich am Dach. Das ist auch sehr spannend. Also ich baue jetzt gerade mein Nebengebäude um für so einen Prototypen für eine Dachbegrünung auch. Weil mich jetzt mit der Vertikalbegrünung auch besonders interessiert, die Dachbegrünungen zu kombinieren und am Dach das Wasser zu speichern und dann auch in die Vertikalbegrünungen mit einzubringen.
Aber am Dach ist jetzt nichts Essbares oben, oder?
Oh ja.
Schon auch?
Ja, bei mir immer.
Okay.
Ja.
Also,
so, es fliegt auch ein Löwenzahner, nach dem kann man essen. Ja. Nein, das Schöne ist, dass man wirklich beim Essbaren Pflanzen eben auch so eine reiche Vielfalt hat, was man dann sozusagen ökologische Aspekte damit, wir haben große Rankpflanzen, wir können beschatten mit essbaren Pflanzen, wir können Bienenweiden gestalten mit essbaren Pflanzen, weil manche Kunden sagen, ja, ich will was für die Natur machen, sagen, ja, essbare Pflanzen, lassen Sie sie blühen, also alles, was Insekten bestäubt ist. Ne? Meine ersten Bienenwiesen im Frühjahr sind immer die Asiasalate am Nebengebäude, die blühen schon oft im Februar, wo in der Wiesen noch gar nichts da ist. Ende Februar, Anfang März habe ich schon rapsgelbe, blühende Asiasalate, wenn man sie halt nicht ausreißt. Ja.
Okay. Und hat man auch dadurch den negativen Aspekt von Insekten, Wespen und so weiter bei essbaren Gärten? Oder?
Ja, das kann man über die Bepflanzung aber steuern. Ja. Also wenn ich Wespenallergiker bin, rate ich vom echten Wein ab zum Beispiel oder vom wilden Wein. Also wenn ich damit wirklich Probleme habe. Blattläuse ist so ein anderes Thema, ja, da kann man nicht so steuern natürlich, aber Leute, die sich auf uns einlassen und auf die Begrünung ihrer Außenräume einlassen, die müssen meistens eh nicht so über dieses Thema hinweg. Ja. Und Leute, die das schon als Schwelle sehen, die landen bei uns eh nicht im Webshop am Schluss. Ja. Also das ist, glaube ich, so eine gesellschaftliche Bewegung, dass ich sage, okay, wenn ich diesen grünen Daumen, ist immer die Frage, habe ich einen grünen Daumen oder nicht, das ist immer das Commitment zu, will ich was tun oder will ich es nicht? Und ist es extrinsisch oder intrinsisch? Oder ist wie beim Rauchen aufhören? Sagen andere, dass es gut wäre, dass ich aufhöre? Oder ist es ein Wunsch, der von innen herauskommt, weil dann mache ich es einfach. Und dann hält mich auch nichts mehr zurück. Und wenn ich jetzt einfach etwas begrünen will und gesund leben will und was Spannendes essen will und was anpflanzen will, dann hält mich auch nichts zurück davon. Und über diese Lerneffekte, das ist ja kein Garten, den man dann designt und sagt, den haben sie jetzt für 100 Jahre. Das ist was. Lebst damit, viel Erfolg. Sondern das ist eine Dynamik, da wird vieles funktionieren, vieles wird nicht funktionieren. Und das, was funktioniert für den Raum und für die Person, das wird bleiben. Und das andere fällt weg.
Ja, genau. Wenn ich es jetzt für mich selber mache, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass da eine sehr große Community gibt, die da Interesse dran haben. Wie funktioniert dieser Prozess, wenn ich jetzt im öffentlichen Bau oder im großvolumigen Bau, wer triggert das dann an?
Das ist immer schwierig, weil da gibt es relativ viele Barrieren. Also wir haben zum Beispiel jetzt unser Bauträger ist der Sozialbau. Und da sind einige Leute, die im Vorstandsbereich eigentlich schon, die wirklich Nachhaltigkeit am Gebäude und nach außen sichtbare Begrünungssysteme integrieren wollen. Also das ist wirklich ein Top-Down-Commitment zum Beispiel.
Okay.
Was wir brauchen eigentlich, sind mutige Architekten, die sich trauen, das umzusetzen, was ohnehin geht. Und das größte Problem sind oft die Planer in Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob Planer hier sind, aber der Kampf mit und gegen Architekten ist der schwierigste, weil du hast oft den Kunden, der das haben will, und der Architekt, der in den Normen ein bisschen feststeckt. Und vieles ist noch innovativ und nicht 30 Jahre oder 50 Jahre am Markt, sondern 2-3 Jahre am Markt, aber gut erprobt. Und Österreich ist sowieso ein Land, das immer einen Grund findet, etwas nicht zu machen. Also du brauchst nicht suchen. Ja. Du brauchst eigentlich immer nur einen Grund, dass du das haben willst. Aber es gibt 10, 20, 30 Gründe, warum es nicht funktionieren kann. Ja,
ja, jeder kann anders.
Soziale sagen. Medien, ja, du schmeißt eine Idee raus und du hast sofort 50 Gründe, warum es nicht klappen kann. Auch von Leuten, die keine Ahnung haben in Wirklichkeit. Ne? Und das ist das Wichtige, glaube ich, dass ein Bauherr und sein Planer dieses Commitment haben und eigentlich schon auf der Lösungssuche sind. Also die kann ich mit dem Buch nicht bekehren. Die müssen eigentlich schon von ihrem Mindset dort sein und unterwegs sein und googeln und sagen, ja, wie können wir jetzt begrünen? Ja? Da haben wir jetzt beim großen Unternehmen zum Beispiel auch eingereicht für eine Dachbegrünung dort. Und da waren die Architekten aktiv auf der Suche nach einer Dachfarbe. Also die haben gesagt, okay, wie können wir das begrünen? Und die sind über unseren Kompostierer zu uns gekommen zum Beispiel. Ne? Und haben vorher von Vertikalgärten, ökologischen Vertikalgärten noch nie was gehabt. Ne? Aber dass der Bauherr und der Planer sind aktiv auf der Suche, wie können wir das Gebäude grün machen?
Also ich glaube, von der Marketingseite her, wenn man sich die Visualisierungen von Architekten anschaut, die sind alle immer wunderschön.
Ja, genau.
In der Ausführung dann, und ich weiß nicht, wie wir dieses Gebäude da geplant haben, das in der Ausführung dann ist extrem schwierig, speziell auf den Parkplätzen, dass man das geregelt kriegt, dass da Wasser, dass das funktioniert, dass man da noch was Grünes hinkriegt. Ja. Und aber von der Marketingseite her, glaube ich, kann man die Architekten und Planer auch die Bauern sehr gut überzeugen. Ja. Es ist halt dann die Frage, was dann am Ende des Tages die Mehrkosten sind, aber wenn man das als Gebäudeteil integriert, sind die Mehrkosten dann überschaubar, oder sehe ich das falsch?
Man muss das trennen, glaube ich, einmal grundsätzlich Dachbegrünung, die sehr günstig sein kann, Fassadenbegrünung, die relativ kostspielig ist, und das, was wir machen. Also essbare Gebäudebegrünungen. Ne? Weil das, was du, glaube ich, jetzt ansprichst in erster Linie, ist die klassische Bauwerksbegrünung. Die hat Installationskosten, die überschaubar sind. Beim extensiven Dach, begrünten Dach ist das, weiß ich nicht, 50 Euro der Quadratmeter oder irgend sowas, ist aber meistens im Sommer auch braun. Das heißt, diese Dächer helfen uns nicht in der Klimawandelanpassung, weil dann, wenn wir sie brauchen, nämlich kurz vor Starkregen, nach einer langen Dürrephase, versagen die. Also das sind Bebraunungen und keine Begrünungen, sage ich dann immer ein bisschen zynisch. Fassadenbegrünungen sind relativ teuer, das geht bis 2000 Euro pro Quadratmeter, wenn man das Edelstahl macht und da Aluminium oder sowas in der Konstruktion. Und dann hat man auch noch Erhaltungskosten. Die kann man relativ ökologisch gestalten, das Kräutergärten zum Beispiel kennt man ganz gut, oder mehrere Pflanzen, die halt dann regelmäßig mit Wasser versorgt werden, aber die sind in der Erhaltung dann überschaubar. Aber das sind natürlich mehr Kosten, die man sich anschauen muss. Und dann bei uns ist es im Optimalfall, der Quadratmeterpreis ist irgendwo bei den 1000 Euro, dass dann die Betriebskosten gegen Null gehen oder ich sogar einen Gewinn habe. Ja, Beispiel Novotel zum Beispiel, wenn die jetzt die Zeit finden würden, das zu ernten, wären unsere Betriebskosten, die wir denen verrechnen, Null. Weil die würden das, was sie nicht einkaufen, sozusagen auf Zeiten legen und damit uns bezahlen. Also das ist für uns der Zugang, dass entweder die Menschen die Gärten selbst betreiben oder ein Betreibermodell gefunden wird, mit dem man Mehrwert entsteht. Und das ist bei uns jetzt eben das zweite Forschungsprojekt, was wir jetzt gerade begonnen haben in Richtung dieser Kräuterfarmen. dass wir die Kräuterproduktion eben den Ostafrikanern wieder ein bisschen wegnehmen, die gerade für Europa die Kräuterproduktion aufbauen und Frischkräuter mit dem Flugzeug in unsere Supermärkte fliegen, sondern dass man diese Kräuter eigentlich bei uns an den Gebäuden anbauen kann und damit auch die Gebäude begrünen und kühlen kann.
Und das Betreibermodell bedeutet was? Also ich meine, wird es ja nicht zur Wartung und zum, wenn das kaputt wird, fahrt sie dann hin und würdet sie das auch machen? Oder?
Das ist ein Gegenstand der Frage, was sozusagen für den Betreiber ist. Das ist ein Betreiber wie ein Gemeinschaftsverpfleger, der selber 150 Angestellte hat und eine riesen Fabrikshalle, wo das dran gemacht werden kann, der dann das selbst betreiben will. Tendenziell ist es eher so, dass der dann unter Umständen an Gärten ausgelagert wird. Also da ist die Idee jetzt auch mit professionellen Gemüsegärtnern dann mal Gespräche aufzunehmen, ob die auch eine Urban Farm betreiben würden. Ja. Dass wir sagen, wir sind Errichter und zur Verfügungsteller der Infrastruktur, aber das gärtnerische Geschäft ist eigentlich dann sozusagen in der Wertschöpfungskette ausgelagert an Profis, die halt nicht horizontale Flächen bedienen, sondern vertikale Flächen.
Sehr, sehr spannende Modelle. Wahnsinn, was es alles gibt. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Gerne, danke fürs Einladen.
Die Monday Business Talks wurden präsentiert von HafnerTech, Ihrem Partner für smartes Heizen und Kühlen. www.hafnertech.com